Ja, für die einen zu wenig verkopft und für die anderen zu wenig Mainstream, für die einen zu viel weiblich, für die anderen nicht genug politisch. Also es gab immer irgendwas, was wir nicht waren, was wir sein sollten. Nur das, was wir sein wollten, das wussten wir, glaube ich, relativ klar, oder wir waren auf der Suche nach einer Antwort dafür, relativ stetig und intensiv, aber das gab es irgendwie noch nicht.
Ja, das Dazwischensein, sag ich immer, das, was auch viele Frauen, die ich heute treffe, immer noch wertschätzen daran, dass man sich eben nicht unbedingt positionieren musste, auch als Riot Girl Punk, ne, es war ja auch nochmal in derselben Zeit. Das fanden wir zwar cool, aber es waren wir nicht und auch kein Hardcore oder kein Deutschpunk und wir wollten schon Pop sein, wir wollten auch sowas sein wie The Bangles und später vielleicht auch The Sleater-Kinney, aber wir fanden auch die Liverbirds ganz toll, die erste All-Girl-Beatband aus Liverpool, die dann in Hamburg im Star Club gespielt haben. Also es war alles irgendwie zwischen den Stühlen.
Haut ins Auge gab es ja 10 Jahre lang in den 90ern. Wie ist das überhaupt jetzt wieder in diese Welt von damals einzutauchen und die alten Songs zu hören, die alten Songs auch live zu spielen?
Also ich war doch überrascht, muss ich sagen, wie gut diese Songs sich so rübergesurft haben in die Jetztzeit. Also ich spiele seit längerem ja schon Was nehme ich mit, wenn es Krieg gibt auf der Bühne, weil ich das auch nochmal auf meinem aktuellen Album neu aufgenommen habe. Da ist natürlich das Thema auch extrem zeitgemäß, leider, oder hat uns wieder eingeholt. Aber dann auch so musikalisch und textlich bin ich doch immer ja so ein bisschen überrascht, was das doch für schöne Popperlen waren. Jetzt zum Beispiel Ein Mann mit Hang zur Depression, das spiele ich auch ab und zu mal so in den letzten 10 Jahren. Das ist doch eine ganz schöne Erzählung und da sehe ich doch ganz schön viele Frauen, aber auch Männer, die sich da erkannt fühlen und die da auch mitsingen können. Peter, wie findest du das?
Ja, ich habe mich vor allen Dingen gestaunt darüber, wie leicht es war, wieder reinzukommen, dass das ist alles irgendwie eingestampft in der DNA inzwischen. Wir haben 10 Jahren das sehr, sehr viel gespielt und wir waren immer sehr hart am Arbeiten, haben viel.
Hart am Arbeiten, wer?
Wie doch, doch, doch.
Hart
Also
am Bier
nicht
trinken.
das auch, das ist auch Arbeit. Aber wir haben immer sehr viel Zeit da investiert und man merkt einfach 25 Jahre später, dass es irgendwo fest eingespeichert ist im Kopf. Und das ist eigentlich auch ganz schön.
Ja, wir mussten gar nicht so viel üben. Das dazu ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Wir wissen das noch, wie das funktioniert.
War euch das damals auch bewusst, wie zeitlos auf eine Art und Weise diese Songs sind?
Nee.
Nein. Nee, eigentlich nicht. Also, man steckt natürlich dann immer so in dem Moment drin, aber vielleicht ist das auch ganz gut für Songs, wenn man in dem Moment, diesen Moment versucht aufzuschreiben und wahrzunehmen. Vielleicht sind deswegen auch einige der Songs tatsächlich zeitlos, weil sie sich nicht so einem Zeitgeist anschleimen wollten, keine Ahnung. Und es sind auch viele so Wirklichkeitszustandsbeschreibungen auch der Hamburger Szene oder sogenannten Hamburger Schule. So ein Lied wie Liebe und Revolution vom ersten Album oder Alles, was ihr wollt, ist ficken. Da beschreiben wir ja schon ganz gut, was da in den Kneipen so passiert ist, worüber die Leute geredet haben, was ihnen wichtig war, wie sie sich auch wichtig geredet haben, sag ich jetzt mal. Und am Ende des Abends wollte doch jeder oder auch jede jemanden mit zu sich nach Hause nehmen. Also und vorgetäuscht wurde natürlich immer Revolution und großer Diskurs. Aber ja, im Grunde genommen waren ja alle nur Liebe. So, das finde ich so ganz interessant, dass wir das aufgenommen haben. Oder ja, auch, weiß ich nicht, es gibt so ein Lied von Mondaine. Das finde ich ja auch immer noch einen der interessantesten Texte vom ersten Album, wo ich aus so einer männlichen Position eigentlich spreche oder singe und von einem Mann, der sich ans Lenkrad gefesselt hat und in einer sadomasochistischen Beziehung lebt und damit sehr glücklich ist, weil er die Welt sonst nicht ertragen kann. Und ich wollte, dass das ein Mann singt, hatte Klaus Ramke gefragt. Und der fand das Lied zwar gut, aber hat gesagt, nee, er findet das viel besser, wenn ich das singe. Und so singe ich das als Frau. Und mir wurde dann von den weiblichen Fans oft gesagt, das ist ein tolles lesbisches Coming-out oder ein queerer Song. Finde ich auch okay, das so zu lesen. Und ich finde, das Lied hat sich auch ganz gut rüber gerettet.
War dann diese Irritation auch irgendwie bewusst gewählt, dass du das als Frau singst?
Ja, das schon. Also erst wollte ich es anders, aber als wir es so aufgenommen haben, war mir schon bewusst, dass das zur Irritation führt. Und die Frage ist ja eh bei allen Songs, wer aus welcher Position man das herausspricht, das ist ja durchaus auch eine diskursive Frage, die in der Hamburger Schule auch gestellt wurde.
Eure Songs waren jetzt ja zwei Jahrzehnte oder über zwei Jahrzehnte nicht wirklich verfügbar, oder? Sie waren nicht digital verfügbar, wie die viele Menschen jetzt hören. Die ganzen Platten und CDs wurden ja anscheinend eingestampft, was man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass das wirklich passiert ist. Trägt das dazu bei, dass jetzt auch quasi so eine neue Magie entsteht, dass die halt plötzlich wieder da sind oder neu da sind?
Ich glaube, auf jeden Fall führt das dazu, dass Menschen wissen jetzt, dass mehr dahinter steckt als nur eine komische Bandname. Und dass es die Möglichkeit gibt, natürlich das wieder zu entdecken. Und das finde ich auch ganz schön. Wir haben jetzt ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe von vielen jungen Musikerinnen jetzt auch gehört, die das, ich kannte die Namen bis jetzt, nur jetzt habe ich es gehört und ich finde es total toll. Und ich finde das immer mehr, denke ich, es ist doch sehr wichtig für Musikerinnen jetzt, dass es uns damals gab. Und das ist ein schönes Gefühl und das kommt natürlich durch diese Wiederveröffentlichung.
Nein, also ist das so eine Art Pionierarbeit, die ihr da vielleicht auch geleistet habt, die erst jetzt so richtig sichtbar wird?
Das Gefühl habe ich, ja. Mhm. Obwohl ich damals auch gedacht habe, dass das, was wir tun, ich hatte immer das Gefühl, dass wir irgendwas tun, wo es noch nicht das wirklich gibt, in den Ausmaß, wie wir uns das vorgestellt haben. Also das Gefühl hatten wir damals, aber wir wussten nicht, was für eine Auswirkung es haben würde, dass wir das tun. Nur für uns eigentlich. Wir haben gewusst, für uns war es total wichtig, dass wir es tun und hatten die Vorstellung, die Hoffnung, dass es für andere auch so ist. Aber in dem Moment haben wir es vielleicht nicht so gespürt, wie wir es natürlich jetzt spüren.
Ja, aber es ist schon komisch, dass man so nach 24 Jahren auf einmal so eine Wertschätzung bekommt. Also es war damals ja wirklich anders. Also viele der Journalisten waren ja auch, die meisten waren ja auch männlich, muss man dazu sagen. Und die waren auch sehr eingefangen von auch diesen Diskurs-Pop-Phänomen und von dieser Art, über Musik zu sprechen, die immer sehr zitathaft war und sowohl politische als auch Literatur und Philosophie mit einbezog und wo man sich so von einem Zitat zum nächsten hangelte. Und das waren wir ja nicht. Und dadurch haben die Journalisten, haben sich auch dadurch ihren Blickwinkel so ein bisschen einengen lassen und haben uns dann nicht da eingeschlossen in diese, in die ganzen Besprechungen. Wir waren nicht, in der Spex kamen wir nicht vor, auch in der Intro wenig. Und also die ganzen Musikmagazine haben uns damals eher ignoriert oder haben uns dann doch auf unsere Weiblichkeit reduziert, auf das der fünf frechen Girls aus St. Pauli sozusagen. Ist alles ganz okay, weil das so eine von 10 Beschreibungen ist und die anderen handeln von den Texten. Aber so war es leider bei uns nicht. Insofern ist es wirklich eine schöne Überraschung, eine schöne Wertschätzung, dass das jetzt anders besprochen wird.
Also ihr wart damals auf eine Art zu wenig verkopft, kann man das so sagen?
Ja.
Ja, für die einen zu wenig verkopft und für die anderen zu wenig Mainstream, für die einen zu viel weiblich, für die anderen nicht genug politisch. Also es gab immer irgendwas, was wir nicht waren, was wir sein sollten. Nur das, was wir sein wollten, das wussten wir, glaube ich, relativ klar, oder wir waren auf der Suche nach einer Antwort dafür, relativ stetig und intensiv, aber das gab es irgendwie noch nicht.
Ja, das Dazwischensein, sag ich immer, das, was auch viele Frauen, die ich heute treffe, immer noch wertschätzend daran, dass man sich eben nicht unbedingt positionieren musste, auch als Riot Girl Punk. Ne? Es war ja auch nochmal in derselben Zeit. Das fanden wir zwar cool, aber es waren wir nicht. Und auch kein Hardcore oder kein Deutschpunk. Und sagen wir mal Hansaplast oder Bärchen und die Milchbubis, die ja jetzt auch nach 40 Jahren wieder veröffentlicht wurden, finde ich auch, fand ich super, aber war ehrlich gesagt auch nicht so richtig meine Zeit. Ich bin dafür zu jung. Und wir wollten schon Pop sein. Wir wollten auch sowas sein wie The Bangles und später vielleicht auch The Slater Kinney. Aber wir fanden auch die Liverbirds ganz toll. Die erste All-Girl-Beat-Band aus Liverpool, die dann in Hamburg im Star Club gespielt haben. Also es war alles irgendwie zwischen den Stühlen. Also die Liverbirds zum Beispiel waren ja auch eine reine Frauenband, ab damals absolut unüblich, wirklich Pionierinnen in der Beat-Szene, die sich selbst aber gar nicht als Feministin bezeichnet haben oder gar nicht gesehen haben. Jetzt erkennen sie, glaube ich, auch erst so im späten Alter, die machen nämlich immer noch Musik, zwei von denen, Sylvia und Mary, was sie da an Vorarbeit geleistet haben. Und jetzt bezeichnen sie sich natürlich auch als Feministinnen.
So in der Rückschau, so zwischen allen Stühlen damals gestanden zu sein als Band, was waren aber eure Ausgangslage oder was war das Drängende, warum ihr unbedingt ihr fünf gemeinsam Musik machen wolltet? Was eure Ausdrucksweise oder wolltet, warum habt genau ihr fünf zusammengefunden? Also dann in unterschiedlichen durchaus Besetzungen, aber...
Das ist eine gute Frage. Die kurze Frage ist wahrscheinlich, dass es nicht sehr, sehr viele MusikerInnen gab. Mhm. Also die fünf und ein paar noch vielleicht in Hamburg. Mhm. Also es war dann nicht so unlogisch, dass diese 50 gefunden haben.
Aber auch der Musikstil, muss ich schon sagen. Also jetzt, es kamen ja zwei von der Braut aus Freiburg und Karen und Barbara. Und die hatten neben all den Jungs, den nerdigen Musikkennern sozusagen, hatten die größte Plattensammlung. Die haben auch beide im Plattenladen gearbeitet. Und die standen halt auf 60s und Soul. Rock'n'Roll, vor allen Dingen Barbara Haas, totaler Rock'n'Roll-Fan und auch eine super Gitarristin und Karen auf Soul und auf Songwriter und Joni Mitchell habe ich auch durch sie ganz viel gehört und alles Mögliche haben die beiden mir auch gezeigt. Also ich war ein bisschen jünger als die beiden, die waren so 6, 7, 8 Jahre jünger, älter als ich. Und dann kam Peter dazu und Peter kam ja aus England und hat auch nochmal ganz viele Einflüsse da reingebracht von Country über, ja, auch Britpop der 80er und so weiter. Also ich glaube, wir haben uns auch viel über die Musik gefunden und auch über dieses, vielleicht auch eine Art von selbstverständliches Selbstbewusstsein als Frauenbild, sowas.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir waren... Man kann ja auch sagen im Nachhinein, ja, das war eine Mission, wir wollten eine Frauenband sein, wir wollten unbedingt diese Frauenbild stärken, wir wollten. Aber ganz ehrlich, wir haben eine Band gehabt und wir haben Musik gemacht, genau wie die Typen auch. Wir wollten Musik machen, wir wollten reich und berühmt sein, wir wollten schön auf Tour fahren, wir wollten viel Bier trinken und wir wollten Spaß haben.
Genau, der erste Satz.
Das ist die Wahrheit.
Ja, jetzt fällt es mir ein, als Peter in die Band einstieg, nachdem Nathalie Stelles, die Bassistin, ausgestiegen ist, sind wir nach Freiburg gefahren und ich hatte sie gezwungen, zwei Wochen vorher schnell mal den Bass zu lernen, den sie gar nicht gespielt hatte vorher. Sie war eigentlich Gitarristin. Und dann hat es dann aber sehr, sehr gut hingekriegt innerhalb von zwei
Dankeschön,
Wochen.
Dankeschön.
Und dann saßen wir im Tourbus nach Freiburg und dann habe ich sie gefragt, und Peter, willst du richtig reich und berühmt werden? Dann musst du bei uns bleiben. Ist natürlich nie passiert. Hat sich leider nicht eingelöst, aber sie war dann 8 Jahre bei uns in der Band.
Genau.
Was ist denn diese Magie, auf der Bühne zu stehen und vor Menschen zu spielen? Hat sich das irgendwie verändert oder reich und berühmt zu werden, dieser Traum? Ist das schon irgendwas, was euch von klein auf irgendwie beschäftigt hat? Also wolltet ihr immer schon irgendwie auf Bühnen stehen, Menschen unterhalten, politisch sein, eure Message rausbringen in die Welt?
Ich eigentlich nicht. Ich wollte forensische Pathologin werden, eine Zeit lang meines Lebens. Und dann dachte ich, ich werde Akademikerin. Und dann bin ich Musikerin geworden. Also es war für mich nicht unbedingt so eine klare Linie. Aber ab dem Moment, ich glaube, das erste Mal, dass ich auf eine Bühne gestanden habe, war ich wie so ein Junkie, total angefixt. Das war ein Ort der Wunde für mich und ist immer noch.
Der Wunde oder der Wunder? Oder beides?
Sowohl als auch.
Also Peter ist, wie du merkst, eigentlich zu klug für die Musikszene. Aber sie kann das ganz gut auch, ihre Intelligenz in der Musik umsetzen als Produzentin und Beraterin und alles Mögliche. Also bei mir war es anders. Ich glaube, ich wusste schon mit 5, dass ich auf die Bühne will. Ich habe das ganz früh für mich entdeckt, obwohl niemand anders in meiner Familie Künstler oder Künstlerin war. Aber wir haben ganz viel zusammen gesungen. Meine Mutter hatte eine sehr schöne Stimme. Und wir haben auch mehrstimmig zu Hause gesungen. Bei Peter war das auch so.
Das stimmt.
Da ihr Vater hat Barbershop Chöre gegründet und hat Barbershop gesungen. Das ist ja ein Musikstil auch, ne?
Ja, ist ein Musikstil.
Genau. Also mehrstimmig.
Genau, so a cappella, aber nicht dumm, dappe, dumm, dappe, dumm. Also einfach so vierstimmig, bisschen jazzig, bisschen Dixie. Genau.
Ja, das war bei uns nicht ganz so cool. Das waren eher Volkslieder.
Das war auch nicht cool.
Und in der Kirche habe ich ganz viel gesungen. Ich habe Solo gesungen in der Kirche, seitdem ich 10 bin.
Sehr klar.
Das ist eigentlich meine richtige Sozialisation von der Kirchengemeinde. Damals war die Kirchen ja auch noch voll. Vor 300 Leuten, da so als 10-Jährige da zu stehen und Solo zu singen und die ganze Gemeinde singt hinterher.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du das machst.
Ja, es war ein sehr erhabenes Gefühl.
Kam das irgendwie aus dem Elternhaus, dass du in einer Kirche gesungen hast?
Ja, also meine Eltern waren katholisch, aber nicht dogmatisch. Ich bin da schon freiwillig gegangen und ich glaube auch, weil ich auf der Bühne stehen wollte, unter anderem. Und das ist irgendwie geblieben. Und genau, dann habe ich angefangen, ich habe Klavier gespielt, Gitarre gespielt und dann habe ich irgendwann mit 17, 18 angefangen, eigene Songs zu spielen oder zu schreiben auch und habe ganz viel Straßenmusik gemacht. Und so haben Peter und ich uns nämlich auch kennengelernt.
Das war in Hamburg dann?
Genau, das war in Hamburg.
War das so, also Straßenmusik auch gezwungenermaßen quasi, um einfach auch Geld zu verdienen oder um die Kunst auszuprobieren im öffentlichen Raum?
Nee, das war tatsächlich, in Hamburg gab es Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es eine sehr rege Musikszene auf der Straße, so eine Mönckebergstraße, eine Haupteinkaufsstraße. Und es waren wirklich so sehr etablierte Musiker, die sich da getroffen haben, weil es Spaß gemacht hat. Den ganzen Tag gestanden und dann wurden immer so Bands gegründet mit 4, 5 Leuten, mit wechselnder Besetzung. Es gab irgendwie so einen Pool von Songs, die alle kannten, von Chuck Berry bis, keine Ahnung. Und das war eigentlich, also es ist nicht, wie du dir vielleicht jetzt Straßenmusik vorstellst, so knapp vor dem Betteln, wie viele Leute das gerne mal sehen. Es war wirklich, war total super. Das war eine ganz schöne Zeit. Und über diese Szene haben wir uns nicht getroffen, aber da habe ich zum Beispiel gelernt, einfach auch eine Bühne zu gestalten aus dem Nichts und auch sich zu präsentieren und eine gewisse Präsenz oder auch ein Charisma aufzubauen, weil das brauchst du, um die Leute an dich ranzuziehen. Das sind Menschen, die eigentlich nur einkaufen wollen und sich mit diesen ganzen Krams nicht beschäftigen wollen. Aber wenn du das schaffst, ist es eine sehr gute Schule.
Ich hab eher auch erstmal gab es keine Bühne für mich in Bad Salzuflen. Ich wollte da schon da wo ich herkomme, Kleinstadt, Kurbadeort. Ich wollte da schon in Ostwestfalen, in der Nähe von Bielefeld, aber so kleine Stadt und gefüllt mit Kurgästen, alle über 60, 70. Naja, ich bin selbst bald 60, aber damals war das auch noch ein anderes Alter mit 60. Sehr spießig und sehr, da musste man auch leise sein und man wurde beobachtet in der Innenstadt. Meine Eltern hatten ein Geschäft in der Innenstadt und alle kannten mich und da konnte ich natürlich keine Straßenmusik machen. Ich musste dann nach Bielefeld fahren oder nach Hannover, aufregend, und bin dann so durch die Gegend getrampt und habe mich da ausprobiert, aber habe halt auch Geld verdient, weil ich wollte dann nicht in einer Kneipe arbeiten oder in der Fabrik wie viele andere, sondern habe mir dann in den Sommerferien zumindest oder manchmal am Wochenende mein Taschengeld verdient oder mein Geld für den Urlaub. Und das ging noch ganz lange so weiter, bis Anfang 20. Da habe ich dann in Berlin, habe ich ja zuerst gewohnt und dann in Hamburg in der U-Bahn gespielt. Und das haben Peter und ich auch zusammen gemacht. Und das war schon so richtig profimäßig so eine Station einen Song spielen, dann die nächste, während der nächsten Station wird das Geld gesammelt, dann steigt man aus der Bahn und fährt in die andere Richtung zurück, sodass man immer hin und her fährt und am Ende des Tages haben wir dann schon, D-Mark waren das ja damals, 100 Mark oder sowas verdient, hat sich schon gelohnt.
Was habt ihr da so gespielt?
Ich glaube, der große Hit war Lost in France von Bonnie Tyler, weil Benedict immer schön Akkordeon gespielt hat.
Manic Monday von den Bengals.
Genau, von den Bengals. Ich weiß nicht, was haben wir noch gespielt?
Ach.
Das weiß ich nicht mehr.
I don't know about history.
Ach so, stimmt. Wonderful World.
Wonderful World. Ach, Klassiker. Klassiker, genau. Ein bisschen Country, weil Peter ist ja eine fantastische Country-Sängerin.
Gab es da mal schon eigene Songs, die ihr gemeinsam geschrieben habt?
Da noch nicht.
Wir haben uns nur kennengelernt, sind uns nur begegnet. Und dann haben wir das gemacht und aus dieser Freundschaft ist es so entwickelt mit der Braut, dass es dann plötzlich keine Bassistin gab.
Naja, aber genau, schon, weil unsere Stimmen sich so schön verschmolzen haben, war mir schon klar, dass du die nächste Braut hat ins Auge Bassistin wirst.
Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Das war schon von langer Hand geplant.
Ach so, das sagst du mir jetzt.
Ja.
Jetzt kommen die Sachen raus.
Ja, aber echt. Das hast du mir nie gesagt.
Jetzt wird ja auch immer viel über Hamburger Schule und so gesprochen. War euch damals bewusst, irgendwie auch Teil dieser unter Anführungszeichen Szene zu sein?
Oh ja, es wurde ja über nichts anderes gesprochen. Also, so scheinbar. Also, ist wirklich der, das war schon, sie waren schon sehr, wie sagt man, diese Frontschweine, könnte man auch sagen. Ich bin auch so eine, Peter ist es auch auf eine Art, aber die meisten waren ja Typen. Und die haben in den Kneipen als Wortführer sozusagen diesen Diskurs angeführt. Und insofern, und das wurde natürlich besprochen in den ganzen Musikzeitungen. Und das war schon ein Riesenthema. Aber jetzt unabhängig von jetzt Hirsch gebaden, wie sagt man gebaden?
Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt gerade das Wort verdaddelt. Gebären wahrscheinlich. Gab es natürlich auch eine starke Politisierung in der Szene. Und das fanden wir natürlich schon auch wichtig, also nach der Wiedervereinigung, nach diesen, ja, das neue Großdeutschland gründen zu wollen und die Kritik an der Wiedervereinigung wurde gar nicht wahrgenommen und da gab es dann schon eine organisierte, ja, ein Dagegensein und es gab Demos gegen den neuen Nationalismus, es gab auch eine Tour, die in durch Ostdeutschland führte, wo wir jetzt leider nicht gefragt wurden. Es war leider auch wieder so ein Männerverein, die das organisiert haben. Aber es gab zumindest den Versuch einer Auseinandersetzung mit dem Deutschland, in dem wir leben. Und das auch gegen natürlich rassistische Angriffe auf Asylantenheime, die Anfang der 90er ja ständig passiert sind. Und das war schon super wichtig. Insofern hat sich diese ganze Szene sehr politisiert. Und da fühlte ich mich dann schon auch zugehörig. Und aber trotzdem, wir waren ja keine eindeutig politische Band mit Die Braut haut ins Auge, obwohl die Welt auch in unseren Songtexten wiedergespiegelt wurde.
Ich glaube, man muss auch sagen, mit der Hamburger Schule, dieser Begriff, es ist jetzt auch gerade so aktuell mit den ganzen Diskussionen und diese Dokumentarfilm, dass eigentlich, was der Hamburger Schule gemeinsam hatte, ist, dass keine von der Band sich als Hamburger Schule bezeichnen wollte. Also niemand wollte in eine Gruppe zusammengebracht werden. Alle waren ganz, ganz damit beschäftigt, sich anders zu machen als die anderen. Also ich bin nicht wie die Band, nicht wie diese Band. Aber nichtsdestotrotz, alle kannten sich. Und in den Kneipen war das schon wie ein Freundeskreis, wie eine Gruppe Kollegen. Es wurde viel ausgetauscht. Aber nach außen war jeder eigentlich damit bemüht, nicht unter diese Deckmantel zu verschwinden. Und trotzdem haben die es natürlich ausgenutzt, weil so eine kollektive Name hat auch eine gewisse Macht und hat auch
Marketing,
genau, Marketing macht. Und so war das auch. Mhm. Ich finde es auch das ist so ein interessantes Thema, aber nicht so schwarz-weiß, wie man denkt.
Genau.
War die Hamburger Schule oder nicht? Diese Frage kann man nicht so einfach beantworten.
Eben, also ich meine, das Besondere war wirklich, dass es so viele Bands gab und die auch zum Teil so unterschiedliche Ansätze hatten und trotzdem haben sich alle gegenseitig wahrgenommen und haben sich dadurch auch wieder inspiriert. Also es war wie so ein großer Haufen von Ideen, die sich aneinander weiterentwickelt haben und dazu gehörten wir natürlich auch. Und es gibt ja diesen Film im NDR, aber es gab auch dazu das Buch Der Text ist meine Party, was ja ein Zitat ist von Kolossale Jugend, die ja quasi auch diesen ganzen Diskurs-Pop mit sehr, sehr mitgeprägt haben. Vielleicht die erste Band dieser ganzen Szene. Und da kommen viel mehr verschiedene Stimmen zu Wort. Und da wird es dann auch so auseinandergebröselt und wird durchlässiger und klingt nicht wie so ein Dogma oder so ein Manifest, was irgendjemand sich mal ausgedacht hätte.
Ich glaube, was ich wirklich interessant finde, ist weniger den Begriff Hamburger Schule mit den Bands verbunden, als die Idee, dass es damals wirklich eine Szene gab in Hamburg. Es gab nicht nur Bands, es gab auch Infrastruktur, es gab Plattenfirmen, es gab Verlage, es gab Kneipen, es gab Clubs und das war alles irgendwie miteinander so vernetzt, dass man das Gefühl hat, dass man Teil von irgendwas war. Und ich weiß, dass viele MusikerInnen jetzt in Hamburg, dass es denen genau das fehlt. Also das ist und das war schon sehr speziell damals. Und auch wenn man in seine kleine Bubble war, jeder in dem Bubble hatte das Gefühl, dass dein Bubble schon neben ein anderer Bubble war und dass das irgendwie was miteinander zu tun hatte.
Und natürlich muss man auch sagen, man konnte einfacher von der Musik leben, beziehungsweise oder von einem Kneipenjob das Leben finanzieren und die Miete davon bezahlen, weil die Mieten, die Lebenshaltungskosten wesentlich günstiger waren. Und es war von Anfang an in den 90ern kein Kalkül dahinter, dass wir alle kommerziellen Erfolg haben wollten. Das war es eben nicht, sondern es ging darum, die eigene Kunstsprache zu erweitern und oder politisch was zu verändern oder einen wirklich eigenen Stil zu finden und nicht dem Markt hinterher zu rennen. Und da war natürlich auch in Deutschland, war man sich schon in dieser Szene sehr bewusst von dem Ausverkauf der Neuen Deutschen Welle. Es hatte ja auch angefangen mit sehr avantgardistischen und sehr vielseitigen Bands, auch in Hamburg, Palais Schaumburg, Andreas Dora und so weiter. Und dann haben die Major-Firmen der Kapitalismus zugeschlagen und dann klang alles gleich plötzlich und klang nach Schlager. Und das wollte man halt anders machen. Also man wollte sich wirklich selber eine eigene Sprache entwickeln. Und das war auch ganz extrem bei mir, dieses Bedürfnis danach, auch mich von den anderen oder dass wir uns von den anderen Jungsbands auch nicht so einfangen lassen, sondern genau dieses eigene rausfinden. Und da sind wir ganz gut eigentlich bei uns geblieben, wenn ich das im Nachhinein mal so betrachte.
Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass man jetzt nicht diesem Diktat folgen muss und irgendwie dem Mainstream hinterherrennen muss und vielleicht Kompromisse auch eingehen muss in der Hinsicht oder mit Plattenfirmen etc., sondern sich wirklich auf das konzentrieren kann, was man gerne macht oder was halt raus muss und nicht das irgendwie verändern muss, oder?
Also das. Ja, und das schult einen ja auch. Es hat mich für mein ganzes Leben geschult. Also insofern Gedanke der Schule ist gar nicht so falsch. Ich war nämlich nicht in der Uni, im Gegensatz zu Peter.
Ich habe aber auch nicht abgeschlossen.
Ja, aber du warst zumindest ein paar Jahre da. Und für mich war die Schule oder die Uni tatsächlich der Tresen am Hamburger Berg, im Spar und sonst wo, wo man sich ausgetauscht hat und zusammen und diskutiert hat über die Welt und die Welt verändern wollte mit eigenen Gedanken und mit Songs. Später war es dann für mich der Butt Club. Es war so Ende der 90er, war für mich auch super wichtig. Da war die Hamburger Schule quasi schon vorbei, aber da fing für mich auch nochmal so ein ganz neues Vernetzen an mit politischen AktivistInnen und auch mit FeministInnen. Ganz wichtig, Netzwerke zu gründen.
War dieser Pop-Appeal, was ihr früher auch gesagt habt, und was die Band auch immer hatte, war das auch so bewusst auch irgendwie gewählt, um sich quasi von diesen dogmatischen anderen Bands auch ein bisschen abzugrenzen oder zu sagen, okay, das ist unser Ding und ihr macht's euer Ding, wir machen das?
Nee, ich glaube, wir haben das musikalisch gedacht. Das waren unsere Vorlieben, das war die Musik, die wir kreiert haben. Wir haben, glaube ich, nicht als Abgrenzung gedacht.
Kann ich auch nicht sagen. Ich habe gar nicht so gedacht in Abgrenzung. Ich meine, natürlich sind einige der Texte versuchen, das zu beschreiben, was da gerade stattfindet in der Szene. So, was ich vorhin schon gesagt habe, alles, was ihr wollt, ist ficken, ist schon so ein ganz klares Statement über die Hamburger Schule und die vor allen Dingen männlichen Teil davon. Aber sonst, wir haben so viel Musik gehört, auch zusammen, und wollten und haben so viel zusammen entdeckt, dann auch später mit Krautrock und elektronischen Einflüssen und experimentelleren Einflüssen. Oder beim zweiten Album, Was nehme ich mit, haben wir ganz viel auch Britpop gehört, nochmal von Paul Weller über Buzzcocks, und wir haben einfach im Tourbus auch unheimlich viel Musik gehört, und Joni Mitchell und Bob Dylan, da haben sich dann die Geister dran geschieden.
Holla, allerdings.
Fliegt die Bob Dylan Kassette jetzt aus dem Tourbusfenster raus? Ja. Oder wer sitzt vorne und darf entscheiden, welche Kassette gespielt wird? Das waren schon ganz schön wichtige Sachen. Und auch, natürlich haben wir auch die Lassie Singers gehört, fanden die auch super. Oder die Regierung oder die Aeronauten sind ja auch so Bands, denen wir uns auch verwandt fühlten und wo man sich auch miteinander weiterentwickelt hat, indem man merkte, aha, so kann man also ein Lied schreiben, so kann man was auf den Punkt bringen. Aha, das geht auch. Also ich würde sagen, es ging nicht so sehr ums Abgrenzen, sondern eher um das rausfinden, was wir selber schreiben wollen und singen wollen.
Und waren die englischen Lieder, die es dann ja auch gab, waren die dann von dir eigentlich, Peter? Also
ja,
hast
genau,
du die
genau
so in die Band gebracht?
Mhm, genau, das war, ich konnte am Anfang gar nicht so gut Deutsch. Das war ein Grund. Ich fand Deutsch singen auch immer, finde ich immer, also ich kann es, aber ich finde es immer noch, es ist für mich nicht, es fühlt sich nicht natürlich an. Also da sind so ganz andere Werkzeuge am Start, Deutsch zu singen, als Englisch zu singen. Und das muss ich dann immer so richtig mich so umstellen.
Ich finde aber, du machst das super.
Dankeschön, Dankeschön.
Und, naja, weil es war ja auch echt eine Bereicherung für uns, dass du englische Songs in die Band gebracht hast. Aber ich erinnere mich noch mal daran, du hattest das eine Lied erst auf Englisch geschrieben, auf dem letzten Album, morgens um 4 heißt
genau,
es?
Genau, früh um 4.
Früh um 4.
Genau.
Und dann habe ich zu dir gesagt, ich finde, du solltest das mal probieren, auf Deutsch zu singen und den Text zu übersetzen. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Weil ich glaube, dann haben die Leute noch mehr Bezug zu dem Song. Und dann fühltest du dich erst so ein bisschen, hä, wieso sagt sie mir das jetzt? Weiß ich noch genau. Und dann hast du es aber versucht. Und ich fand, der Text war richtig toll auf Deutsch.
Ja,
weil es auch zu einer neuen Wortschöpfung gekommen ist, auf die ich so nicht gekommen wäre. Ich fand, es war sehr poetisch auf Deutsch.
Dankeschön. Ja, es ist natürlich auch eine interessante Aufgabe, denn weil wie Bernadette schon sagte, musikalisch habe ich mich auch viel mit Country-Musik beschäftigt, und das ist eine Musik der Geschichterzählung. Also man erzählt, es ist sehr bildlich, es gibt so Stimmstilen, die da so auftauchen. Aber wenn du die in Deutsch übersetzt, dann wird es manchmal ein bisschen grenzwertig, also stilistisch, geschmacklich. Und dann muss man immer so damit ein bisschen handeln. Wie macht man das denn? Oder ich klinge sehr weich, wenn ich Deutsch singe. Das klingt auch manchmal ein bisschen komisch, weil es nicht so artikuliert ist wie die ganze ostwestfälische Sänger, die wir so lieben. Die haben alle eine sehr präzise Aussprache, die ich gar nicht so kann. Und das, es kommt natürlich manchmal zu Sachen, die vielleicht nicht so zu erwarten sind.
Ich finde das gut.
Wo kommt diese Leidenschaft? Du hast ja das dann später auch noch weiter praktiziert mit einer anderen Band, mit Kau.
Mhm.
Und ich glaube auch die Lieder und Alben, die du mit Bela B. gemacht hast, die gehen ja auch in diese
Country-Richtung.
Woher kommt diese Leidenschaft für dieses Genre?
Ja, ich habe, also wie Bernadette schon erzählte, mein Vater hat ihr Barbershop gemacht, und das ist auch eine uramerikanische, also US-amerikanische Musik, sehr verhaftet in der ganzen so Dixie-Jazz-Szene und so. Und da sind auch, die Texte sind auch so ein bisschen humoristisch, und vielleicht kam es ein bisschen daher. Aber ich habe irgendwann war das am Ende der 80er vielleicht, habe ich eine Platte gehört von einer Sängerin namens Emmylou Harris. Und ich war selber ein bisschen auf der Suche nach so einer Ausdrucksform für mich, für meine Stimme. Und ich habe es gehört, und irgendwas hat einfach Klack gemacht. Und ich dachte, ja, das das ist es. Da ist irgendwas drin, was bei mir resoniert. Und dann fing ich an zu forschen. Und das ist natürlich bei jedem Musikgenre, die Scheiße geht immer so nach oben. Also man muss schon ein bisschen graben erstmal, dass man die richtig gute Sachen findet. Und habe ich dann relativ ausführlich gemacht, so 4, 5 Jahren, und habe wirklich sehr fast wie eine wissenschaftliche Arbeit habe ich dann gesucht. So, wo kommt es her? Warum klingt das so? Und was für ein Instrument ist das? Und warum tut es das? Und was sind das für Geschichten, die erzählt werden? Und habe viel sehr Interessantes entdeckt und bin da sehr, sehr, ja, sehr so reingetaucht. Und ich liebe es immer noch. Das ist für mich so eine Art zu singen auch, die mir sehr entspricht. Und genau, es gibt viel Schönes zu entdecken. Und auch jetzt immer noch, es gibt so wahnsinnig viele tolle Country-Bands. Muss man ein bisschen suchen für die guten, aber es sind echt schöne Sachen.
Sag mal eine, die du aktuell hörst.
Ja, ich liebe zum Beispiel Shovels and Rope. Das ist so ein Duo aus North Carolina und das ist so ein Ehepaar. Und das ist wahnsinnig toll.
Hast du mir das schon mal vorgespielt?
Ich glaube, ich habe dir das
vorgespielt. Für meine nächste Radiosendung.
Genau, das ist der Hammer. Die Frau, die spielt Schlagzeug mit einer Hand, Bass, Keyboard mit einer anderen, singt wie, so, sie ist ein bisschen shouty. Und dann spielt Gitarre und singt alles zweistimmig, ist der Hammer. Das ist absolut Hammer. Die gibt es schon länger, aber die sind mega. Das ist eine meiner Lieblingsbands.
Ja, du machst die Radiosendung auf Radio 1, oder?
Genau, einmal im Monat. Eine zweistündige Sendung seit fast 4 Jahren mittlerweile. Wahnsinn. Ja, und die mache ich auch zu Hause. Also gehe nicht ins Studio. Das habe ich mir jetzt auch so angewöhnt. Finde ich auch ganz gut. Und da spiele ich auch ganz viel unbekannte Bands und Neuerscheinungen, aber auch Lieblingssongs aus meinem Leben sozusagen. Und ich kann wirklich auch machen, was ich will. Ich erzähle immer ganz viele Geschichten und stelle Bands vor, die sonst niemand hören würde. Vor allen Dingen auch viele Musikerinnen. Also der Durchschnitt ist bei mir schon immer über 50% Frauen. Was nicht so selbstverständlich ist im Radio.
Ihr habt früher gesagt, auch der Song, was nehme ich mit, dass das natürlich so ein Song ist, der jetzt durch diverse Kriege, Ukraine-Krieg etc. wieder so eine Dringlichkeit auch bekommen hat. Hat sich das irgendwie verändert, wenn ihr den Song heute spielt oder halt damals gespielt habt? Oder wie kam es überhaupt damals zu diesem Lied?
Also ich habe den Song ja jetzt aufgenommen für mein neues Album Visionäre Lehre. Und da habe ich ihn ausgewählt, eigentlich, weil ich mich beschäftigt habe mit der Geschichte meiner Mutter, die als Kind im Ende des Krieges von Schlesien in die DDR geflohen ist oder in die DDR, die sich dann als DDR gegründet hat. Insofern, sie und mein Vater waren beide Kriegskinder und das verbindet mich natürlich mit vielen Leuten in meiner Generation, die sich vielleicht auch erst, je älter sie werden, damit beschäftigen, wie sehr das auch Einfluss auf ihr eigenes Leben genommen hat. Also diese Traumata, die zum großen Teil auch unter den Teppich gekehrt wurden, von Leuten, die sowohl von Eltern, die sowohl natürlich Opfer waren des Krieges, aber vielleicht teilweise sogar noch Täter, wenn sie noch älter waren und so weiter. Und mit diesen Verbindungen in die Jetztzeit habe ich mich beschäftigt und habe deswegen dieses Lied wieder rausgeholt und habe gemerkt, dass es doch auch ganz schön viel mit mir zu tun hat und mit den Erzählungen meiner Eltern aus ihrer Kriegskindheit und dass das doch auch ganz schön viel mit allen möglichen Fluchtgeschichten von Kriegsgeflüchteten aus der Jetztzeit zu tun hat. Also zum Beispiel mit den ganzen Geflüchteten aus Syrien 2015, mit denen ich mit vielen in Kontakt war. Also diese ganze Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit Krieg hat bei mir schon vor vielen Jahren angefangen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass dieses Lied dazu passt in diese Zeit und auch in so eine Art von persönliche Geschichte, so Stellvertretergeschichte. Es ist ja so ein bisschen auch so wie das Buch »Stell dir vor, es ist Krieg und er wäre hier«, gibt es so eine Art Kinder-Jugendbuch, der sich auch genau in diese Rolle versetzt, dass man woanders hinflieht aus einem aus Deutschland in ein afrikanisches Land. Genau, lange Erklärung, aber muss irgendwie sein, sonst versteht man das gar nicht. Und in den 90ern war das für manche dieser Song doch auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die haben sich gefragt, hä, was denn das für eine privilegierte Sicht, so eine Geschichte über den Krieg zu erzählen, wenn man doch eigentlich nur weg will. So, das war, stieß auf so ein bisschen Unverständnis. Und heutzutage wird's doch eher verstanden, was das mit uns zu tun haben könnte.
Also es wirkt bis heute nach und hat eigentlich diese Zeit gut überstanden auch.
Finde ich schon, weil es halt auch persönlich an einer persönlichen Geschichte dran bleibt und nicht irgendwelche Positionen einnimmt. Es hat nichts mit Tagespolitik zu tun, sondern es ist eine rein menschliche Geschichte natürlich auch. Nach dem Wesentlichen, nach dem Existenziellen, was nehme ich mit? Was nehme ich mit in den Tod? Könnte dieselbe Frage sein. An Werten, Gegenstände sind es halt nicht, weil die kann man im letzten Moment meistens dann doch nicht mitnehmen.
Das Ende der Band, dann war das dann auch irgendwie okay für euch, dass das nach 10 Jahren mal endet und jeder geht so seinen eigenen Weg? Du hast einen Chor, du machst Theater, sind unterschiedlichste Dinge, dein Soloprogramm. Peter hat dann, du hast ja Ton, warst dann Toningenieurin, hast das gelernt, hast in anderen Bands auch gespielt. War das dann auch so ein rundes Ende für euch als Band?
Tatsächlich ja. Also es war vor allen Dingen, als wir uns entschieden haben, die Band aufzulösen, war es ein Abend in der Küche, die Entscheidung haben wir getroffen und es war schon eine Art, so Ausatmen, so eine kleine Erleichterung, vor allen Dingen, weil wir dann uns entschieden haben, das richtig zu feiern. Und wir waren dann ein Jahr und haben uns noch damit beschäftigt, haben Live-Platte noch gemacht, waren auf Tour ganz viel und haben das richtig schön abgeschlossen mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Energie und ganz viel Wertschätzung so für die Band und auch für allen, die bei uns waren die ganze Zeit, die Fans und die Clubs
und die Plattenfirma und die alle möglichen. Ich finde auch, es war so ein gegenseitiges sich auf die Schulter klopfen, das haben wir gut gemacht und es sind Freundschaften geblieben, andere nicht. So ist es auch mit Liedern. Manche Lieder sind für mich so wie alte Freundinnen, da weiß ich nicht so genau, kann ich noch was damit anfangen, und bei manchen ist es halt klar, das wird für ein Leben lang bestehen, und so ist das mit Peter und mir, glaube ich. Wir haben auch seitdem immer wieder mal zusammengearbeitet. Also sie hat bei vielen meiner Soloalben mit aufgenommen, mit produziert und ist auch wirklich eine gute, sehr gute Beraterin. Sie ist fast die einzige, von der ich Tipps annehme.
Manchmal.
Ja, schon. Also nein, wenn ich mit dir aufnehme, dann darfst du das sagen. Und das lasse ich mir nicht von allen sagen.
Das weiß ich, dass das ein Privileg ist.
Dann haben wir jetzt vor kurzem ist auch schon wieder 3 Jahre her, ein Theaterstück zusammen gemacht. Da haben wir Musik gemacht zu Die Freiheit einer Frau. Und das war auch so ein bisschen so, als wären wir, würden wir mit der Braut wieder auf der Bühne stehen. Da haben wir tatsächlich auch den ersten Song vom ersten Album auf die Bühne gebracht, Lauf los. Und haben gemerkt, auch dass der sich auch ganz gut rüber gerettet hat, weil er nicht nur aus so einem jugendlichen Überschwang, ich lasse alles hinter mir und lauf los, eine Gültigkeit hat, sondern auch für eine Mitte 50-jährige Frau, die nach 30 Jahren gewalttätiger Ehe ihren Mann verlässt. Und der haben wir das auch geraten und sie hat das dann gemacht. Also der Song hat ganz gut überlebt.
Aber der Song, ich habe mir das auch aufgeschrieben, der setzt auch so einen schönen ersten Ton, oder? Für die ganze Karriere eurer Band, habe ich mir gedacht. Da steckt schon fast alles drinnen, was euch irgendwie dann so ausgemacht hat, auf eine Art.
Stimmt.
Das ist eine schöne Beobachtung, finde ich auch.
Ja, und ich hatte den Song auch wirklich, kann mich noch gut dran erinnern, den hatte ich mitgebracht und da war mir auch noch gar nicht klar, wie das ist, in dieser Band, in dieser Konstellation zu spielen. Das war eher so ein fast Folk-Song, also eher traurig. Und dann kam Barbara an mit so einem Rock'n'Roll-Riff, also fast 60s-mäßig, und dann wurde das auf einmal so ein rollender Bass dazu, und dann war das auf einmal wirkliches Ausbrechen und nicht die Melancholie darüber, dass man jetzt etwas hinter sich lässt, sondern ja, Aufbruchsstimmung. Und deswegen passt er sehr gut als erster Song.
War damals die Zeit, das ist ja jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr so, aber ihr als reine Frauenband, und ich muss leider noch kurz auf dieses Thema zu sprechen kommen, aber da war es ja doch irgendwie auch eine Ausnahme. War die Welt, diese Tourwelt, die Plattenfirma-Welt, war die überhaupt bereit für eine Band, die aus 5 Frauen bestanden hat? Gab es da die Infrastruktur dafür, blöd gesagt?
Ja, gute Frage. Ich glaube, was unsere Band betrifft, Wir waren ja beim Major-Label, was wir ja nicht unbedingt wollten. Wir wollten gerne so ein Indie-Label. Die wollten uns nicht. Insofern könnte die Antwort auf deine Frage sein, nein. Die Indie-Labels waren noch nicht bereit für eine Frauenband. Aber das Problem bei den großen Labels, die wären vielleicht bereit gewesen für eine Frauenband, die das wirklich wollten, die wirklich Mainstream wollten, die wirklich alles mitmachen würde und alles dafür machen. Und das waren wir nicht. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Also so waren wir sehr oft in so einer Gegenhaltung. Und eine Gegenhaltung saugt natürlich auch sehr viel Energie von beide Seiten. Und das, da könnte man sagen, die waren nicht bereit für eine Band wie wir. Und ich glaube, das ist heutzutage, es gibt ja nicht, also diese Major-Labels sind ja nicht mehr so wichtig, wie die damals waren für Bands. Jetzt kannst du deine Musik überall rausbringen. Das war damals natürlich nicht möglich. Du warst auch relativ abhängig von einem Plattenvertrag, einem guten Vertrieb und alles. Aber genau, vieles waren nicht bereit für uns, würde ich sagen.
Ja, es gab in derselben Zeit oder kurz nachdem wir dort ankamen bei BMG, gab es die gecastete Band Tic-Tac-Toe. Und das waren die einzige, wenn man sagen könnte, vergleichbar, oder sie war natürlich nicht vergleichbar, weil die wollten halt ins Radio und komme, was da wolle. Ich fand ja die Texte auch damals gar nicht so schlecht. Das war halt wirklich rotzig und man darf das nicht unterschätzen, was die für eine Kraft gehabt haben, auch für jüngere Mädchengeneration als die wir angesprochen haben. Aber sie waren halt gecastet und die haben sich selber natürlich gar nicht wirklich hinterfragt und hatten auch ganz wenig in der Hand und wurden vermarktet und sind daran ja auch zerbrochen. Und das haben wir alles nicht so mit uns machen lassen. Und deswegen, wie Peter schon gesagt, da kam es halt immer wieder zu Konflikten. Wir waren für die schwierige Band, die Schwierigen, die immer erstmal, nö.
Die wollen nie was mitmachen.
Ja.
Die machen nicht mit.
Trotzdem haben wir denen auch einiges zu verdanken. Ich würde sie jetzt nicht so grundsätzlich kritisieren, weil da waren auch einige MitarbeiterInnen, die Superfans waren. Und es gab damals das große Privileg, es gab 4 Promoter für jede Himmelsrichtung. Promotion Nord, Süd, West und Ost. Und dann wurden wir auf Probetour geschickt. Und dann hatten wir teilweise so totale Freaks. Der Promo Süd-Typ, der ist dann immer mit uns in die Biergärten gezogen, hat dann Interviews ausgemacht, aber hat dann auch wahnsinnig viel Bier mit uns getrunken, dass wir am Ende gar keine Interviews mehr geben können. Also es waren schon auch lustige Begegnungen, ne?
Total.
Und die haben uns schon auch sehr unterstützt in dem, was sie da machen konnten und was auch wir mitmachen wollten.
War das dann, dass ihr dann auch nach Ende dieser Band auch so breiter aufgestellt habt, sei es jetzt Toningenieurin, sei es mit anderen Projekten, Theaterprojekten? War das allein dem geschuldet, dass ihr so viel Lust auf anderes auch hattet, neben jetzt klassisch in einer Band zu spielen, oder auch mit diesem Hintergedanken, okay, man muss sich, wenn ich quasi mein Ding durchziehen will, dann muss ich mich breit aufstellen und quasi auf verschiedenen Bühnen spielen, also dass das gar nicht reicht. War das schon so mitgedacht?
Ich glaube, ich habe gar nicht so, ich würde gern behaupten, dass ich so reif war, dass ich darüber nachgedacht habe, aber habe ich nicht. Das war eher so einfach, dass dieses Angebot kam für mich zum Beispiel in dem Studio anzufangen. Ich fand das immer interessant. Immer wenn wir im Studio waren mit der Band, habe ich ihm geguckt, was sind denn diese Knöpfe? Und es hat mich auch ein bisschen gestört, auch dass es so eine Phase unserer Produktion immer gab, wo wir gar nicht mehr groß mitreden konnten, weil irgendjemand hatte die Macht da. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Und ich dachte, okay, ich will es auch wissen. Ich will wissen, warum man eine DI-Box benutzt. Ich will wissen, was diese Mischpult macht. Und das hat sich dann relativ organisch dann ergeben, dass ich das dann gemacht habe.
Das hört sich aber sehr bewusst an, Peter. Und
das jetzt klingt das so ganz reif, aber das war damals nicht so. Ich habe nicht gedacht, mich breit aufstellen, das ist ganz gut, weil wer weiß, ob es mit der Musik weiterläuft. Ah, nee, ich mache lieber was Richtiges.
Aber Intuition, Intuition ist ja auch eine bestimmte Art von Intelligenz. Ich habe ja vorhin gesagt, du bist zu smart fürs Musikbusiness. Und deswegen hast du intuitiv geahnt, dass du dich breiter aufstellen musst.
Dankeschön.
Ich finde das schon. Und ich muss das auch über mich sagen, ein bisschen unbescheiden, aber ich habe auch früh gemerkt, oder einfach auch aus der Not heraus, existenzielle Not, ich kann von der Braut nicht Leben. Wir hatten alle noch zwischendurch Jobs mit 5 Leuten in der Band plus Tourmanager und Mischer. Wie soll man das bezahlen mit Gagen, die nie über 1500 Mark waren oder sowas, ne? Mhm. Also so bekannt waren wir dann halt doch nicht. Und dann hat sich das hier abgezeichnet, dass wir uns auflösen, und dann habe ich einen Job gesucht und dann habe ich eine Booking-Agentur gegründet, weil irgendwas anderes machen wollte ich nun auch nicht. Und dann wollte ich aber auch tatsächlich, so wie du, ich wollte wissen, wie kann ich mich selbst vermarkten, wie kann ich das selber machen, also do it yourself. Und auch, ich habe Promotion gemacht dann für What's So Funny About, das andere Indie-Label neben Lush Door. Und das kam mir dann auch zugute, weil wir ja dann unsere Live-Platte auf meinem eigenen Label rausgebracht haben, BH Records. Und ich wusste, wie sowas geht. Und insofern, ach, es hat beides. Es hat existenzielle Gründe zu überleben, also monetäre Gründe, als auch das Bedürfnis, dass sich da Türen öffnen, die man vorher eher geschlossen hielt, weil wir als Braut doch auch so ein, wie so eine kleine Familie waren, und da kam nicht so viel Luft rein, muss ich sagen.
Das stimmt.
Also auch, ich wollte mich politisch engagieren, ich wollte neue Musik kennenlernen, ich habe in feministischen Netzwerken mich engagiert, Peter ja dann auch. Also es sind so viele Türen aufgegangen, es war schon auch alles positiv, dass es da zu Ende ging mit der Braut.
Seht ihr euch heute eigentlich als Role Models auch auf eine Art?
Ich glaube, es ist schwer, sich selber so zu sehen. Aber wenn man Feedback bekommt, dass man eine ist, freut man sich.
Ja. Also ich finde auch, das wäre natürlich total eitel zu sagen, wir sind Role Models. Ich beziehe mich dann immer eher auf die Role Models, die ich selber habe. Aber ich muss sagen, auch Peter ist für mich ein Role Model.
Oh, und bist du nett zu mir heute?
Ja, es muss ja sein, muss ja mal gesagt werden.
Gucken, wie es morgen ist. Ne?
Also vielleicht bin ich für Peter ja auch ein Role Model. Also
absolut.
Wir haben uns da auch, sagen wir mal, auch in der Ära, als wir beide Kinder gekriegt haben, gab es für mich auch keine vergleichbaren Frauen vor allen Dingen, die das miteinander vereinbaren konnten. Und als ich wegzog aus Hamburg, da hatte niemand in meinem Umfeld ein Kind. Kurz danach gab es dann so eine Welle. Unter anderem Peter hat dann ein Kind gekriegt und andere Freunde. Aber vorher hat einem das keiner vorgemacht, wie das geht in so einem prekären Job und die ganze Zeit auf Tour sein und das nicht aufgeben und dann zu Hause bleiben. Bei den Männern wiederum gab es einige Väter, die früher Väter geworden sind und wo die Frauen das dann getragen haben, weil sie zu Hause geblieben sind, weil sie keine Künstlerinnen waren oder keine Musikerinnen. Mhm. So, daran scheidet sich natürlich auch alles nochmal. Und als ich dann ein Kind kriegte und Peter auch, waren wir so gegenseitig auch Role Models.
Absolut. Nee, das ist wirklich wahr. Mhm. Es gibt auch wenig, also es gibt zum Glück gibt es mehr Frauen jetzt, die sichtbar sind. Auf jeden Fall, es gab immer mehr Frauen, als man gesehen hat. Und jetzt gibt es mehr sichtbare Frauen, das ist sehr schön. Aber natürlich, wir sind lange dabei. Und ich finde, diese lange dabei sein ist auch ein totales Achievement. Ich finde, das ist schon, und ich kenne, da bist du für mich schon so eine Heldin auf jeden Fall.
Oh.
Mit deiner sehr, aus dir selbst immer alles Mögliche rausgeholt und immer wieder neu und immer wieder weiter. Also es ist schon bewundernswert.
Ja, keine Ahnung, wie lange das noch so weitergeht, aber ich hoffe noch sehr lange, weil die Altersarmut hat an der Tür geklopft. Aber ich gebe mich noch nicht zufrieden damit. Ich kämpfe dagegen an. Ich nehme das einfach nicht hin, dass die Welt nicht bereit ist für Frauen über 60, die auf der Bühne rocken. Ich werde einfach weitermachen. Ich glaube, Peter auch.
Deine Wille ist stark, Benedett.
Sichtbar, Peter, du hast das auch gesagt, oder? Dieses Sichtbarbleiben und dass es Frauen gibt, die sichtbar sind. Weil das ist ja auch, es gab es ja, wahrscheinlich ist es teilweise noch immer so, aber das halt vor allem in Filmprojekten, dass Frauen dann einfach nicht mehr vorkommen, oder?
Ja, ich finde auch so zwischen 50, ich habe es eben gesagt, zwischen 50 und sagen wir mal 70, das sind gern so die unsichtbaren Jahre. Also gerade im Film, ne? Welche Rollen gibt es für Frauen in diesem Alter? Später sind die dann die weise Omis oder irgendwie die coole Damen, so ein bisschen durchgeknallt, aber es gibt selten was dazwischen, und das ist jetzt interessant, wo wir jetzt in dieser Phase unser Leben sind, das auch zu hinterfragen, und auch wenn wir neu, nein, warum denn eigentlich? Ich habe noch viel zu sagen und viel zu tun. Also warum soll ich jetzt verschwinden oder nicht mehr gültig sein? Und das ist auch wieder, haben wir uns gerade heute Morgen darüber unterhalten, wir haben das Gefühl, dass wir irgendwas machen, was auch schon wieder noch nicht da ist. Genau wie in den 90ern, wie du bist, mit dem Frauenband, jetzt arbeiten wir, backen wir so ein anderes Feld, das noch nicht so richtig etabliert ist. Und das ist nicht immer einfach, aber wir sind auch sehr starkköpfig und stur.
Trotzig.
Trotzig.
Ja, mir wurde vor kurzem angeboten, eine Frau hat mir ihren Job als Image- und Karriereberaterin angeboten per E-Mail. Und es war aber gleich so ganz komisch, suspekt. Und ich dachte schon, nee, das ist nicht das Richtige. Und habe ihr dann auch gesagt, dass ich mit diesen Begriffen überhaupt nichts anfangen kann. Und dann war sie gleich beleidigt. Und ich habe dann gesagt, danke für dein Interesse. Und dann holte sie richtig aus und schrieb mir dann, ich wäre weder zeitgemäß noch altersgemäß. Mit meinen silbernen Kleidchen würde ich ja aussehen wie Dolly Parton und das wäre ja hochgradig peinlich.
Zwei ganz große Fehler in einem Satz.
Genau. Mich und Dolly Parton gleichzeitig zu beleidigen, meint Peter. Und genau, da merkt man auch mal wieder, was man für Projektionsflächen ist für Leute. Aber auch wahrscheinlich hat sie tatsächlich ein Problem damit, dass man, wenn man Mitte, Ende 50 ist, dass man sich dann so auf die Bühne stellt und sie kann nicht verstehen, wie das möglich ist. Und sie hat mir angeraten, ich sollte doch nur noch für andere produzieren. Und ich sehe das nicht ein. Nö, ich will selber auf der Bühne stehen.
Aber gab es damals in eurem Umfeld auch Frauen, die gerne, also die vielleicht ein Kind bekommen haben oder andere Umstände, die gerne weitergemacht hätten und aber nicht konnten, weil es damals vielleicht keine Väter gab, die diesen Part
absolut
übernommen haben?
Absolut. Unsere erste Gitarristin von Die Braut, Barbara Hass, hat aus dem Grund aufgehört, weil sie alleinerziehend war und ein kleines Kind hatte und sie davon nicht leben konnte. Und deswegen hat sie eine Umschulung gemacht und ist sehr schweren Herzens ausgestiegen. So, und tatsächlich haben in derselben Zeit männliche Musiker auch Kinder gekriegt und die haben das weitergemacht, weil sie eine Frau zu Hause hatten, die das getragen haben, muss man ganz klar so sagen.
Außerdem muss man auch sagen, dass diese Frage die Männer auch nie gestellt wird.
Ne? Genau.
Also niemand hat, nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall, hast du jetzt überlegt, nicht auf Tour zu fahren, weil du jetzt Vater geworden bist? Mhm. Ich glaube nicht.
Genau, wir werden natürlich auch vielleicht öfter von Leuten als dann Rabenmutter vielleicht bezeichnet, die ihr kleines Kind aufgrund für die Karriere alleine lässt. Mhm. Ist dir das passiert, Peter?
Also niemand hat mir das ins Gesicht gesagt, sage ich mal so.
Wie reagierten eigentlich jetzt junge Künstlerinnen, aber auch Künstler auf euch, wenn sie euch auf der Bühne sehen, wenn sie die Braut neu entdecken? Was nehmt ihr da wahr?
Wir sind ja noch gar nicht wirklich aufgetreten. Also jetzt einmal in Hamburg haben wir so eine Dreiviertelstunde zu zweit gespielt. Also die finden das toll, das zu
entdecken. Wurde sehr abgefeiert. Wir haben uns ein bisschen gewundert, weil die Leute haben so wahnsinnig, wir haben nur zu zweit Bass und Gitarre und Gesang und die Leute sind tierisch rumgetanzt und haben alles mitgesungen und ich war so, okay, das ist alles klar. Das muss ich erstmal drüber nachdenken. Was bedeutet das? Also schon eine Überraschung, aber total schön natürlich.
Also meine Tochter ist 20 und die hat natürlich ihren Freundinnen auch jetzt stolz weitergereicht sozusagen. Und die entdecken das jetzt auch neu und finden das richtig gut. Also ich freue mich super, dass wenn die nächste Generation oder die übernächste das entdeckt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wahnsinnig erfolgreich wird, aber es spricht sich so ein bisschen rum. Und wir machen ja ein Konzert, wir beiden mit zwei Gastmusikerinnen. Und die sind auch beide die nächste oder übernächste Generation. Die Keyboarderin ist 24 und die Schlagzeugerin Mitte 30. Und wir spielen in Düsseldorf im Zack. Ist von Österreich ein bisschen weit, aber der Podcast wird ja hoffentlich auch in Deutschland gehört. Am 17.12. bei dem Lieblingsplatte-Festival, da spielen wir unser Album Was nehme ich mit und aber auch ganz viele Zugaben von anderen Alben. Und da bin ich mal gespannt, wer da hinkommt, ob da nur die alten Fans kommen oder auch die nächste Generation. Ich hoffe beides.
Vielleicht kommt ihr auch mal nach Wien oder Graz oder Linz oder so.
Ich arbeite noch dran, Peter zu überreden, dass wir das noch ein bisschen weiterführen. Mal sehen. In welcher Stadt, wo wohnst du?
Ich wohne in Wien.
In Wien, okay.
Genau.
Ja, ich fahre morgen ins Salzkammergut. Da mache ich ja auch gerade ein Projekt.
Stimmt, das habe ich gesehen.
Ein Chorprojekt, Europäische Kulturhauptstadt. Mit dem schönen Song, den ich mit den ganzen Leuten dort zusammengeschrieben habe. Alle müssen über die hohen Berge blicken lernen.
Das klingt sehr schön.
Ja, sehr philosophisch.
Vielleicht als abschließende Frage noch, gab es einmal die Idee oder spukt das vielleicht herum jetzt auch, wenn ihr sagt, okay, dann gibt es auch Auftritte mit jüngeren Musikerinnen, die Braut in irgendeiner Form mit vielleicht auch mit neuen Liedern auferstehen zu lassen?
Nee, also, nee, gibt's nicht. Also ich habe jetzt extra gewartet, da Bernadette. Nee, gibt's eigentlich nicht. Nee. Nee. Das war die Zeit, das war die Band und wir waren das, wir sind es immer noch, aber wie ich schon sagte vorher, die Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben, war richtig gut und ich bin total stolz darauf, dass wir irgendwie wie so einen Höhepunkt erwischt haben und dann gesagt haben, das war richtig schön. Mhm. Und das dann dabei gelassen.
Ja. Also ich meine, für mich war auch wichtig dieses Theaterstück Die Freiheit einer Frau, weil da sind drei Songs bei entstanden, die so in bester Brauttradition ich geschrieben habe und dann mit Peter auch mit arrangiert und ihre Gesänge. Und das war schon so ein bisschen, als würde man die Braut wieder auferstehen lassen, aber es heißt halt nicht die Braut. Insofern, ich brauche den Namen nicht, um in der Zukunft auf der Bühne zu stehen. Aber es ist schön, dass wir das jetzt ein paar Mal machen.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Das war wunderbar. Ich würde euch gern zum Abschluss noch gern ein paar kurze Fragen mit kurzen Antworten gerne stellen.
Ja.
Mhm. Und zwar, in welche Stadt würdet ihr immer wieder gerne reisen?
Hamburg.
Stadt. Boston.
Boston, okay. Welcher Film hat euch zuletzt verstört?
Gut verstört.
Wie auch immer.
Pretty Things? Mit Emma Stone?
Habe ich nicht gesehen.
Yorgos Lanthimos, der Regisseur.
Genau, ich glaube, es hieß Pretty Things, genau. Mit Emma Stone.
Genialer Film. Jetzt gerade nichts ein. Ich gucke viele Filme, aber ich gucke die immer auf Arte und dann vergesse ich die immer wieder.
Kurze Antwort.
Kurze Antwort, weiß ich nicht.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Moon River.
Nichts haut mich um, aber du von Hildegard Knef.
Welches Buch könnt ihr uns gerade empfehlen?
How to Say Babylon von Safira Sinclair.
Einige Triggerpunkte von Steffen Mau.
Was soll von euch und von eurer Kunst einmal bleiben?
Viel Geld, damit meine Tochter was erben kann.
Ja, besser als das kann ich auch nicht sagen. Also nicht ihr Tochter, meine Söhne.
Und habt ihr irgendwelche letzten Worte für uns heute?
Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Geht raus in die schöne Herbstsonne. Lohnt sich. Das Licht ist bezaubernd.
Vielen Dank euch.
Ja, danke dir auch. Dir.
Das waren die Musikerinnen Bernadette Lahengst und Peter Devlin, die in den 1990er Jahren die Hamburger Schule-Band Die Brauthaut ins Auge hatten. Die ganzen Alben sind jetzt wieder auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn euch die Folgen gefallen, empfiehlt sie doch gerne weiter, bewertet sie oder nehmt euch gerne ein Abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.